Willkommen bei Inline, dem Podcast der Fachzeitschrift EPP. Hier sprechen wir über Trends, Technologien und Herausforderungen in der Elektronikfertigung. Fundiert, praxisnah und auf den Punkt. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt moderner Produktionsprozesse. Von der ersten Idee bis zur perfekten Baugruppe. Inline. Wissen, das weiterführt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EPP-Podcasts Inline Road to EFX. In der heutigen Folge geht es um eines der größten Trendthemen der Elektronikfertigung, die Automatisierung. Wir sprechen darüber, warum Elektronikfertiger automatisieren, was eine solche Lösung bringen kann, wo sie anfängt und wo sie aufhört. Bei mir sind zwei Gesprächspartner, die das Thema von zwei Seiten kennen. Philipp Trabold leitet bei SEHO die Business Unit Automatisierungstechnik und hat das Automatisierungsteam dort aufgebaut. Markus Hirsch ist Sales und Key Account Manager bei SEHO und bringt das Wissen aus der Praxis mit. Schön, dass ihr zwei heute da seid.
Ja, hallo, grüß dich.
Hallo.
Hi. Bevor wir so richtig einsteigen, eine kurze Runde zum Warmwerden, um euch als Menschen besser kennenzulernen. Wir starten mit der Quickfire-Fragerunde. Bitte einfach mit dem antworten, was einem zuerst einfällt. Philipp, im Urlaub lieber auf die Insel Rügen oder nach Gran Canaria?
Nach Rügen.
Weil es dir momentan auch zu heiß ist oder hast du spezielle Vorlieben für den Norden?
Nee, ich finde diese Gegend einfach sehr schön und es muss ja nicht immer warm sein oder so warm sein, von dem her gerne auch mal ein bisschen windiger und trotzdem einen schönen Urlaub.
Perfekt. Markus, geht es für dich lieber in den Aktivurlaub oder zum Relaxen an den Strand?
Also wer mich kennt, weiß, dass ich nicht der Sportlichste bin und würde dann lieber das Relaxen vorziehen.
Sehr gut. Markus, auch wieder an dich. Was ist die erste Frage, die ein Kunde beim Thema Automatisierung stellt?
Der erste Satz ist generell, wir möchten unsere Produktion effizienter gestalten und gegebenenfalls auch die Durchlaufzeiten senken. Ja, generell suchen die Kunden nach Stabilität in der Qualität. Und wollen natürlich auch Kosten reduzieren. Was ein anderes Thema ist, was gerne an mich herangetragen wird, ist, dass der Kunde mich fragt, welche Möglichkeiten es denn gibt, um bestehende Linien zu automatisieren oder Kapazitäten zu erweitern.
Das heißt, die Kunden wissen schon eigentlich, kommen mit einem ganzen Strauß an Anforderungen direkt auf dich zu. Das ist gar nicht so, wir möchten eigentlich automatisieren, wir wissen aber gar nicht wohin, sondern wir möchten automatisieren, weil...
Nee, generell ist es so, dass der Kunde schon Vorstellungen hat, was er gerne möchte. Letztendlich ergänzen wir die Fragen der Kunden mit unseren Antworten, mit unseren Möglichkeiten. Und so ergibt sich dann praktisch die Verbindung zu dem eingehenden Satz, den du gerade angesprochen hattest.
Ne? Jetzt sind wir schon fast mitten im Thema. Philipp, noch eine kurze Quickfire-Runde, war es länger. Der häufigste Irrtum über Automatisierung in einem Satz.
Der häufigste Irrtum. Ja, dass alles von alleine wirklich passiert und dass es so gut wie nichts kostet.
Ja, gut. Das klingt natürlich wirklich nach so einem Wunschvorstellen. Aber Markus, jetzt hast du schon gesagt, wie die Gespräche meistens beginnen. Also lass uns mal ins Thema direkt einsteigen jetzt dann. Was ist denn so der erste Satz, wie du die Automatisierungslösung von SEHO so vorstellst? Also wie gehst du da in die Gespräche?
Ja gut, der erste Satz ist generell, letztendlich zählt ja generell mal die Erfahrung. Ne? So, wichtig ist, dass der Kunde merkt, dass er mit jemandem zu tun hat, der letztendlich Erfahrung hat, ob das jetzt seitens des Vertriebs ist oder auch seitens des Unternehmens ist. Ne? Die Firma SEHO wird dieses Jahr 50 Jahre alt und ist in den Bereichen Löttechnologie, Automatisierung, Handling und Transfersysteme natürlich sehr erfahren und letztendlich gehen wir dann meistens vertriebsseitig so ins Gespräch rein.
Und dann ist ein bisschen, hört man Automatisierung, den Hauptgrund, was man oft hört, ist der Fachkräftemangel. Es gibt einfach nicht mehr die richtigen Fachkräfte für die Position. Ist es auch deine Erfahrung, Markus, dass du sagen würdest, ja, das ist doch, beschäftigt viele da draußen?
Ja, letztendlich würde ich nicht nur sagen, dass es der Fachkräftemangel ist, sondern letztendlich auch der Kostendruck, den der Kunde hat und auch spürt, wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Fachkräftemangel an sich ist zwar die treibende Kraft, aber ich denke immer, dass der Kostendruck verstärkt auftritt und hier auch die Notwendigkeit für eine Automatisierung letztendlich mit bestärkt.
Dann ist ja noch die weitere Stärke, ist ja wirklich die Qualität, die eine automatisierte Anlage abliefert. Wie sind da deine Einschätzungen? Ist das auch draußen, oder das heißt draußen, ist es bei den Elektronikfertigern auch so ein Punkt, dass sie sagen, sie möchten auch gern gleichbleibende Qualität erzeugen?
Das ist schon richtig, ja. Also bin ich absolut bei dir. Wichtig ist ein Thema, ist die Reproduzierbarkeit. Dann natürlich eine verbesserte Prozessüberwachung. Wir reden hier über Traceability. Also auch die Dienstleister oder auch unsere Kunden müssen natürlich Rede und Antwort stehen, wenn eine fehlerhafte Charge bei ihren Endkunden ankommt. Und letztendlich ist der Hauptgedanke, weniger menschliche Fehlerraten mit einzubringen und weniger Varianz dann letztendlich auch in Montagelöt- und Prüfprozessen letztendlich da einbringen zu lassen. Ne?
Jetzt Philipp, jetzt schauen wir mal den Automatisierungsprozess so ein bisschen zerlegen und den Materialfluss anschauen. Gibt es da einen Punkt, wo du sagen würdest, da kann man wirklich mit einem einzigen Schritt viel rausholen?
Also grundsätzlich holt man am meisten, meiner Meinung nach, bei den Weg- oder Handlingzeiten raus, die am Anfang, also zum Start eines gewissen Prozesses oder zum Beenden des Prozesses notwendig sind. Also die eigentliche Aufgabe an sich, die ist es oftmals gar nicht, die Verschwendung hervorruft, sondern wirklich, wie komme ich dahin? Und nachdem, wie beende ich es? Also das ist meine Erfahrung.
Und jetzt natürlich, da sind wir genau, vielleicht die Überleitung zur nächsten Frage passt ja perfekt. Wenn man sich vorstellt, man hat eine Anlage, die wirklich, sagen wir mal, 23 Stunden am Tag laufen soll. Was sind da die Herausforderungen? Wo sind die Knackpunkte, dass sowas überhaupt funktionieren kann?
Also natürlich braucht man einfach vom Material her, wenn man so eine Automatisierung braucht, ein gutes Equipment. Aber zum anderen muss es halt einfach so sein, damit man eine stabile Überwachung, also mittels zum Beispiel ordentlicher Sensorik, braucht, um einfach die Bedienungsfehler ausschließen zu können. Weil oft sind es die Fehler, die mal passiert werden, weil schnell gearbeitet wird. Meistens ist der Zeitdruck hinten dran, um irgendwelche Zeiten zu erfüllen oder um einfach mehr Geld zu machen im Akkord. Und dann passieren häufig Fehler und diese muss ich ausblenden können und die Anlage muss einfach stabil weiterlaufen. Also ich muss mit diesen Fehlern rechnen, muss sie ausblenden und muss gucken, dass die Anlage trotz dieser Fehler oder ohne ein Eingreifen wieder einfach anläuft und weiterläuft. Und dann ist es ein rundes System, was auch 24/7 laufen kann und stabil laufen kann.
Jetzt stelle ich mir so einen Betrieb vor, der natürlich dann auf so eine automatisierte Produktion mit Nachtschicht, mit mannloser Nachtschicht umstellt. Wie muss ich das dann in meiner Planung so richtig, wie komme ich da, kann ich die einfach als Geisterschichten einplanen? Das sind keine Mitarbeiter vor Ort, aber der Ausschuss stimmt, oder ist es so ein bisschen, muss man da auch Sicherheiten irgendwie einbringen?
Natürlich, da haben wir ja eigentlich sehr viele Sicherheiten, also zum einen mal die ganzen Prozesskontrollen bis hin zu den zum Beispiel Inspektionssystemen, Testsystemen. Also man kann das schon in so einer Art Dark Factory, das kann man sich schon vorstellen und das funktioniert ja auch schon in eigenen Tests, dass die Anlage für sich alleine läuft. Natürlich muss ich sie mit Material füttern, aber das muss ja weitaus nicht diese Anzahl von Mitarbeitern sein, die bis dato einfach, sagen wir mal, da außen rumsteht. Ne? Man wird es nicht komplett wegkriegen oder, sagen wir mal, mannlos kriegen das Ganze, aber man kann mit Sicherheit das runter reduzieren und diese Leute natürlich für wichtigere Aufgaben einfach einsetzen.
Ja. Jetzt haben wir auch schon über Kosten natürlich gesprochen, so wird natürlich eigentlich bei den Bauteilkosten, aber die Kosten der Automatisierung so ein bisschen in den Blick nehmen, den Schwenk rüber machen. Philipp, da heißt es bei SEO dann oft, dass ihr gern auch mit der Planung und Auslegung der Anlagen auf Standardbaugruppen zurückgreifen könnt, wenn möglich. Wenn man sich jetzt so ein bisschen deine Erfahrung schaut, hast du ja schon mittlerweile echt viel wahrscheinlich auch schon gesehen. Wie viel Prozent von so einer Anlage sind denn nachher wirklich Sondermaschinenbau und wie viel kann man dann wirklich auch Standardgruppen vielleicht zusammenstellen?
Also ich sage mal so, wir haben für uns die optimale Baugruppengröße oder Tiefe uns herauserörtert. Da wird wir aus dieser, sag mal, oder aus diesen Standardbaugruppen eigentlich alles individuell herstellen können. Das würde ich mal sagen, Da liegen wir jetzt ungefähr bei einem Restbestand von 40%, was wirklich absolut Sonderanlage ist. Und die anderen 60% sind quasi ein buntes Potpourri von Baugruppen, die ich einfach individuell zusammensetzen kann.
Ja.
Ja, genau.
Wenn man so ein bisschen drauf schaut, ist es dann wirklich ein Kostentreiber oder auch Verfügbarkeit? Was sagst du, ist da der wichtigere Punkt, dass man auf Standardkomponenten zurückgreifen kann?
Ist eigentlich beides. Also wenn man jetzt mal so guckt, durch die, sag mal, Standardisierung kann man schon so an die 20% rausholen an Kosten. Also hauptsächlich jetzt mechanisch, Elektrik ist teilweise noch mehr. Wo es darauf ankommt, setze ich die richtige Technik ein oder wo kann ich optimieren? Und letztendlich in der Zeit, auch von der Beschaffung, hätte ich mal gesagt, kannst du die um ein Drittel der Zeit verringern, weil einfach zum Beispiel auch Zulieferer vorab arbeiten können. Sie können Sachen vorarbeiten und machen nur eine Fertigstellung. Das holt dann schon einiges an Zeit raus, weil wir wollen ja nicht unbedingt die Lagerkapazität nach oben treiben, was ja auch wieder unnötige Kosten sonst verursacht. Ne? Das sind so Punkte, die muss ich im Gesamten einfach betrachten, um auch wirklich zuverlässig und zukunftsfähig wettbewerbsfähig zu sein.
Jetzt haben wir natürlich auch, also ich habe im Vorspann darüber gesprochen, dass wir natürlich auch ein bisschen so über die Größe so einer Anlage sprechen sollten, oder so ein Projekt. Wenn wir dann, Philipp, nochmal in dein Repertoire oder deinen Erfahrungsschatz zurückblickt, was ist denn so die kleinste Lösung, wo du sagst, da fängt Automatisierung für mich an und was ist so das Komplexeste, wo du sagst, das ist jetzt wirklich das Ende der Fahnenstange?
Also ganz ehrlich, das Einfachste der Skala fängt an bei einem trivialen Materialwagen oder einem Einlaufband in irgendeine Maschine. Das heißt, dieses permanente Tragen von irgendeinem Gegenstand durch eine Halle wird einen schon mal vereinfacht, also auch für die Ergonomie für den Mitarbeiter. Also das ist wirklich ganz unten an der Skala. Und sagen wir mal, das obere Ende der Skala sind einfach eine vollautomatische Fertigungslinie, in der ich Rohteile reinfülle und ein fertig getestetes Modul herauskommt, das ich direkt verpacken kann. Also in der Range bewegt sich eigentlich unser Tun.
Ja, was natürlich auch dem Zuhörer jetzt auch ein bisschen das Gefühl geben kann, man kann sich an Seehofer auch wirklich mit kleinen Schritten wenden.
Richtig, genau. Also es ist permanent unser Credo eigentlich von klein nach groß. Ich kann was Kleines upgraden über die Jahre, über die Monate, in der sich auch meine Fertigung weiterentwickelt. Ne? Also das ist nicht nur immer der Mercedes-Benz, sondern ich kann halt einfach kleiner anfangen und kann sukzessive nach oben wachsen.
Na.
Und das ist uns auch wichtig, dass wir da kompatibel sind.
Dann Markus, dann lass uns doch mal den Schwenk in die Praxis so ein bisschen an die Kundenanforderungen zurückbringen. Jetzt haben wir natürlich auch das Wort vielleicht Budgetplanung oder Kosten beim Anwender so ein bisschen im Blick zu haben. Wie oft ist da für dich so, merkt man, jetzt geht es nicht mehr darum, was Optimalzustand ist, sondern was das Budget des Kunden hergibt?
Gut, letztendlich ist es ja so, das zeigt die Erfahrung, also ich bin ja seit 34 Jahren in der Branche aktiv, dass beides eine Entscheidung beeinflusst. Zum einen ist es die Technik, der technische Umfang, aber hauptsächlich, du hast richtig erkannt, ist es Budget. Ne? Letztendlich ist es ja so, du musst dem Kunden als Vertriebsmann zuhören, was braucht er letztendlich? Natürlich sind da große Ideen, viele Projektleiter oder Projektbeteiligte, die mit am Tisch sitzen, die tolle Ideen haben. Letztendlich kostet aber Automatisierung Geld. Das ist ganz klar. Für uns ist wichtig, wenn wir ein Projekt ausarbeiten, gemeinsam mit dem Kunden, und die Betonung liegt auf gemeinsam. Das heißt, wir kommen nicht ins Haus und sagen, das müsst ihr nehmen, das ist der Standard bei SEO, sondern wir schauen wirklich, dass wir basierend auf dem SEO-Standard letztendlich ein kostengünstiges und budgetorientiertes Projekt realisieren können. Ne? Letztendlich arbeiten wir eng mit dem Kunden zusammen, um wie gesagt den Budgetrahmen sinnvoll abdecken zu können und letztendlich, dass wir auch keine Abstriche in der Funktionalität machen müssen. Ne? Das ist so der Hintergrund.
Aber Markus, jetzt stelle ich mir das ein bisschen naiv vor. Es gibt natürlich so viele Trends, die Leute gegengeistern. Autonome, fahrerlose Transportsysteme fällt mir sofort ein. AGVs auch genannt wahrscheinlich. Wie ist es? Deine Erfahrung, wenn man merkt, da ist jemand da, der möchte unbedingt so ein so ein fahrerloses Transportsystem haben, aber deine Experteneinsicht oder deine Sicht auf die Dinge sagt eigentlich, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt autonom sein muss. Wie gehst du da mit solchen Fällen um?
Wie gehe ich damit um? Ja, letztendlich war es ja so, vor 10 Jahren kam das ganze Thema ja mal so langsam auf und das war dann immer so ein Prestige-Thema, ne? Da fährt so ein transferloses oder ein FTS, ein führerloses Transfersystem durch die Fertigung, ne? Das heißt, wenn Kunden ins Haus gekommen sind bei den Fertigern, dann sah das natürlich toll und schön aus, ne? Der Kosten-Nutzen-Faktor stand dabei natürlich im Hintergrund, ne? Mittlerweile ist es so, sehen wir uns in der Verantwortung. Die Ideen sind da, klar, die Laufwege, der Philipp hat es eingehend schon angesprochen gehabt, die Automatisierung dient ja letztendlich dazu auch, um Mitarbeiter effektiv einzusetzen. Das heißt, ein AGV macht natürlich Sinn, wenn ich was von A nach B transportieren muss. Allerdings muss ich hier den Kosten-Nutzen-Faktor sehen, ne? Das heißt, auch die Risikoanalyse und der Platzbedarf ist ein wichtiges Thema, ne? Ja. Letztendlich, wenn ich dreischichtig arbeite, mal als Beispiel, habe 2 Mitarbeiter, die den ganzen Tag 50 Meter hin und her laufen, um irgendwelche Magazine von A nach B zu bringen, amortisiert sich natürlich so ein führerloses Transfersystem ziemlich schnell. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Erfahrung zeigt, dass das Thema auch immer mehr zunimmt und letztendlich auch die Kunden darauf zurückgreifen. Das ist einfach so.
Philipp, jetzt machen wir einen kleinen Schwenk. Jetzt haben wir viel über ein bisschen Standard gesprochen, über mechanische Automatisierung vielleicht. Aber die Softwarekomponente ist da eine echt nicht zu unterschätzen. Woher kommt bei SEHO die Software-Tools oder die nötigen Software für die Automatisierung oder wo bezieht ihr diese her?
Genau. Ja, also wir haben ja da 2 Stufen. Also die eine ist ja die SPS-Ebene, die Softwareprogramme, die den eigentlichen Ablauf, die Schrittketten und die Maschinen eigentlich steuern. Das ist quasi der erste Part. Der ist hier in dem Fall SEHO. Das wird von meinem Team in der Softwareabteilung erstellt. Hier gehen wir auch bewusst in 2 Richtungen. Zum einen in die Codesys-basierte Richtung und in die Siemens-Richtung, um einfach da uns bereits aufzustellen und vielleicht, wenn der Kunde schon irgendwas hat und wir sollen uns daran integrieren, dann können wir da uns einfach besser drauf anpassen. Das ist der eine Part. Und also generell kaufen wir hier nichts zu, weil wir einfach gemerkt haben, es werden oft Sachen nachträglich verbessert, vergrößert, abgegradet. Und wenn ich jetzt jedes Mal mir Dienstleistungen hier zukaufen müsste, also von diesen Projekten, das wäre einfach nicht tragbar. Und man muss natürlich auch das Know-how haben, weil irgendwann hier blinkt ein Taster rot. Warum ist das so? Muss natürlich auch der Service einfach Rede und Antwort stehen können. Ja. Und sobald ich da nach außen irgendwie kommunizieren muss, habe ich einfach Todzeiten, die für irgendwelche Diskussionen hin und her anfallen und die wollen wir nicht. Also das ist natürlich auch für den Kunden dann einfach besser.
Jetzt hattest du vorhin schon das Wort Traceability angesprochen, was natürlich dann bei automatisierten Linien oder bei Elektronikfertigern sowieso immer wichtiger wird. Wie weit lässt sich so eine Baugruppe denn zurückverfolgen?
Also ganz ehrlich, das kommt natürlich darauf an, was du hast. Ja? Also wenn man jetzt mal so eine Baugruppe an sich anschaut, man hat jetzt hier in dem Fall von der Elektrotechnik, haben wir eine Leiterplatte, meinetwegen eine Spule, Kondensator und verschiedene kleine Bauteile. So, uns persönlich ist es egal. Und stehen alle Wege offen, wie tief wir runtergehen. Also letztendlich steht es und fällt es mit der Genauigkeit oder mit der Ausführung der Bauteile vom Kunden. Also wenn der kleinste Kondensator einen Data-Matrix-Code oder irgendwas drauf hat, kann ich diesen erfassen und zusammen mit der Baugruppe verheiraten, abspeichern, sonstiges machen. Ja. Und genauso sind es auch die Daten, wo reinkommen. Wenn ich jetzt eine vorproduzierte Baugruppe habe oder von einem Vorprozess und die ist gelabelt mit einem Code, dann kann ich das herausfinden, in der nächsten nachgelagerten Anlage, hey, darf ich das prozessieren, ja oder nein? Also es steht und fällt eigentlich mit dem System beim Kunden, was er zum einen an Bauteile hat und was er zum anderen selbst an einem MES-System hat. Oder er sagt natürlich, hey, ich habe gar nichts, könnt ihr mir sowas liefern? Ja, also diese Fälle gibt es einfach.
Markus, das klingt jetzt ja so richtig, ich habe gar nichts, was könnt ihr liefern? Das schreit ja schon nach der Ausarbeitung des Lastenhefts. Wo sind da für dich die kritischen Punkte, wenn man beim Kunden sitzt und wirklich überlegt, was ist da, was sollte nachher da sein oder was muss nachher da sein?
Ja, also ich habe ziemlich viele graue Haare. Das hat auch viel mit Lastenheft zu tun, ganz klar. Ja, wie gesagt, kritische Punkte im Lastenheft oder woran scheitert ein Lastenheft beziehungsweise eine klare Projektspezifikation, sind natürlich unklare und uneinheitliche Anforderungen letztendlich, nicht definierte Rahmenbedingungen wie Schnittstellen, ne? Mangelnde Leistungskennzahlen, die fehlen. Das heißt, hier hat man ganz schnell, schießt man übers Ziel hinaus, beziehungsweise letztendlich bleibt man auch unter den Anforderungen, weil man nicht genau weiß, worauf musste denn die Anlage auslegen. Ne? Großes Thema ist, große Projektrunden bedeutet auch zu lange Abstimmungsrunden letztendlich, also es kostet viel Zeit, manchmal so ein Lastenheft zu generieren. Ja, Verweise, Normen, das sind alles solche Themen, wo es dann letztendlich zu Diskussionen kommt oder letztendlich auch so ein Lastenheft dann ja scheitert teilweise auch, ne?
Wer ist da von SEO-Seite? Wem bringt ihr da alles mit an den Tisch, wenn du sagst, das große Projektrunden?
Gut, letztendlich sind es natürlich kundenseitig, wenn man in die Tiefe geht, ist natürlich Produktionsleitung, Fertigungsleitung, sind die IT-Spezialisten dabei. Wir von SEO sind eigentlich letztendlich gut ausgebildet. Also ich sage mal, wir stehen im ständigen Austausch mit den Fachabteilungen bei SEO, dass wir eigentlich gut unterwegs sind als Vertriebsleute, ziemlich gut die Punkte zu verstehen, die Details zu verstehen. Letztendlich ist es so, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, natürlich auf die Fachabteilung zurückzugreifen. Das heißt, es fährt jemand aus der IT mit. Es fährt zum Beispiel der Philipp mal mit, wenn es ein größeres Projekt ist, wenn es um Detailabstimmungen geht, beziehungsweise um eine effektive und gute Lösungsfindung geht. Also wie gesagt, da stehen alle Gewehr bei Fuß und wir sind ein tolles und starkes Team bei SEO. Und wenn wir die Fachkollegen brauchen, dann sind sie auch jederzeit dabei beim Kunden.
Sag mal, Philipp, hast du vorhin schon gesprochen, es geht ja gar nicht immer zwingend um die Erstausarbeitung oder die Erstaufstellung der Automatisierungslösung, sondern wirklich um so einen modularen Baukasten, der je nach Anforderungen oder wachsenden Anforderungen bei dem Kunden auch erweitert werden kann. Wie sieht denn sowas konkret aus, wenn der Kunde jetzt nach 2 Jahren sagt, so und jetzt müssen wir hier mehr aufstocken oder jetzt brauche ich hier mehr Output?
Ja, generell läuft es dann so, dass wir zusammen das mit dem Kunden erörtern, was er dann genau benötigt in dem nächsten Schritt. Dann bekommt er eine Angebotszeichnung mit einem Angebot dazu über die Erweiterung und dann könnte es eigentlich schon direkt losgehen. Also Problem, wie gesagt, ist es nicht oder nie, weil wir haben SEO intern, da ja alles unser Eigentum ist von dem Know-how, haben wir ja alle Daten da. Also das ist von der einfachsten Ausführung bis zum größten System. Wir haben alle Daten da, wir haben das selber konstruiert. Und da muss man ganz klar sagen, SEO, wir haben seit 2002 ein 3D-CAD-Programm, das auch heute noch benutzen, hier in dem Fall SolidWorks, und haben ausnahmslos eigentlich unsere Systeme damals schon konstruiert. Also wenn man das jetzt mal betrachtet, das sind über 20 Jahre, haben wir eine Rückverfolgbarkeit, haben die CAD-Daten da und können selbst an alten Systemen jederzeit, wenn es natürlich noch verfügbar ist oder angepasst an den neuen Stand der Technik, können wir das auf jeden Fall dann anpassen. Gleiches gilt natürlich auch für Stromlaufpläne und Sonstiges. Also das wurde schon die ganze Zeit immer dokumentiert, darum macht es auch in Anführungszeichen relativ einfach. Wichtig ist natürlich, aber das ist bei allem so, wenn man mal so ein altes System hat, muss man sich's vorher mal anschauen, mal weiß nie. Oder wir haben auch viele Kunden, die machen so, wenn die ersten 10 Jahre rum sind, in eigener Regie irgendwelche Umbauten. Wenn das natürlich dokumentiert oder nicht rückwirkend dokumentiert ist, ist es halt ein bisschen problematisch. Aber dafür haben wir ja auch noch einen Service Innen- und Außendienst, die können uns da mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Markus, dann lass uns doch mal in die Praxis springen. Hast du so ein Beispiel bei dir immer parat, wo es wirklich ein Kunde angefangen hat, ganz klein und heute auf dem höchsten Level automatisiert ist?
Ja, generell ist es so, also wie gesagt, ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren unterwegs auf dem Markt und bin ja auch nicht gleich als Vertriebsmann auf die Welt gekommen. Ich war selbst als Servicetechniker jahrelang unterwegs und ich habe Kunden betreut. Da hat der Vater mit seinem Sohn zu Hause in der Garage mit einer Tischwellenlötanlage Produkte gefertigt. Bleibt mir gut in Erinnerung, der hat mittlerweile hat es Familienunternehmen, fast 400 Mitarbeiter und das sind solche Themen, wie gesagt, wo ich stolz drauf bin, auch dass ich von Anfang an dabei bin, die Kunden betreue. Es ist teilweise auch sind Freundschaften entstanden mittlerweile und wie gesagt, also ja, gibt Beispiele, Großunternehmen, die auch bekannt und weltweit global agieren, die man mal mit 800 Mann betreut hat und mittlerweile zu einem der größten Dienstleister weltweit gehören. Also das sind solche Themen. Also wir sind, wie gesagt, für uns sind alle Kunden gleich bei SEO. Ob der 2 Mitarbeiter hat oder 5.000, spielt für uns keine Rolle. Wir sind für alle da, wir haben für jeden die passende Lösung und begleiten.
Ja. Das heißt, begleiten und beraten ist für dich auch so ein, du wächst dann wirklich mit den Projekten mit, weil du so lange auch schon im Einsatz bist, dass du auch wirklich dann auch wieder, wenn du jedes Mal wieder hinkommst, mit neuen Ideen hinkommst und das auch gerne weiterentwickeln möchtest. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist richtig, genau. Also meine Motivation ist ja zum einen, tolle und innovative Projekte zu realisieren. Wenn ich beim Kunden natürlich unterwegs bin, gehe ich auch nicht mit Scheuklappen durch die Fertigung. Man schaut links, man schaut rechts, man fällt irgendwo was auf. Mensch, da steht eine Dame, die steckt da 8 Stunden lang irgendwelche Baugruppen in irgendwelche Lötrahmen. Das motiviert mich dann auch natürlich, die Produktionsleiter oder auch die Geschäftsführer teilweise anzusprechen und zu sagen, Mensch, lass uns doch einfach mal über eine Automatisierung reden, über eine kleine Bestück- oder Entnahmezelle zu sprechen. Das sind so die Themen und so kommt man weiter. Und wie gesagt, wir haben ein tolles Team, gerade mit Herrn Drabold, mit dem Philipp zusammen, sprudeln da tolle Ideen raus und das motiviert und somit entwickeln wir uns natürlich auch weiter.
Philipp, jetzt habe ich mir gerade so eine andere Frage noch eingefallen. Du sagst, SEO bietet gern alles aus einer Hand an. Also man ist dann wirklich der Ansprechpartner für den Kunden. Man hat das Know-how bei SEO. Man kennt sich aus dem Projekt. Was entgegnen wir da so einem Einkäufer, der da vielleicht irgendwelche Abhängigkeiten entdeckt und sagt, ein Lieferant, das ist mir fast zu wenig?
Ja, von Einkaufssicht, also ich denke, die technischen Vorteile werden überwiegen, aber auch von Einkaufssicht ist es ganz klar so, ich habe auch als Einkäufer einen Ansprechpartner für X Module. Das heißt, ich muss mich nicht mit unterschiedlichen Lieferanten, lass uns mal überspitzt rumärgern. Ich kaufe ein Set Ersatzteile, das heißt, auch wir bei SEO bauen natürlich gleiche Sensorik und so weiter in Maschinen, in Handlingssysteme, in sonstige Anlagen ein. Das heißt, ich muss mich nicht in unterschiedlichen Metiers einfach zurechtfinden, verschiedenste Preise und so weiter. Also ich habe auch ein ganz anderes Pensum an Materiallager für Service und Support intern. Der Einkauf direkt schickt auch nicht irgendwelche Mitarbeiter auf Schulungen, die Geld kosten. Das ist das Nächste. So muss ich irgendwie 5 Anlagen schulen. Bei uns machen wir das, keine Ahnung, in einer Woche Akademieschulung intern. Dann ist das erledigt. Also das muss der Einkäufer auch sehen, ne? Das muss er
Markus,
auch sehen.
dann lass uns mal ins Thema Service springen. So wirklich, Philipp nannte es vorhin, da leuchtet eine rote Lampe. Jemand ruft bei SEO an. Wie schnell ist so der Support vor Ort und wer kommt dann da bei euch?
Ja, guter Support ist generell gewährleistet. Was ich sehr schätze, ist unsere Serviceabteilung generell. Es gibt Unternehmen, die sind mit 3, 4 Mann unterwegs. Wir haben da wirklich eine tolle Serviceabteilungen, wo wir auch recht schnell agieren können. Das heißt, letztendlich, ich sage mal, wenn wir Meldung kriegen, bis 16 Uhr am Nachmittag, haben wir die Möglichkeit, schon am nächsten Früh einen Servicetechniker zu entsenden. Wir sind zollzertifiziert, das heißt, wir können jederzeit auch weltweit Ersatzteile versenden, wo wir die Möglichkeit haben. Wir haben einen Telefonsupport 24/7, wo jemand erreichbar ist. Wird dann immer der richtige Ansprechpartner am Ohr sein. Für uns ist aber wichtig, dass die Probleme oder die technische Störung aufgenommen wird, dass der Kunde weiß, okay, ich wurde angehört, es kümmert sich jemand drum. Ne? Also das ist immer wirklich stark. Ich sage immer, die erste Maschine verkauft der Vertrieb, die zweite Anlage läuft über den Service. Ne? Und nur wenn der Kunde mit dem Service zufrieden ist, geht es auch weiter.
Genau. Aber wir haben ja noch so Tools eingerichtet wie 24 Stunden Hotline.
Ja.
Also wir haben rund um die Uhr auch an Weihnachten oder Neujahr, wann auch immer, eine Hilfe-Hotline. Also da ist auch ein Mensch dran, dem ich mein Problem sagen kann. Natürlich hat er jetzt keinen Ersatzteil, was er aus der Jacke zaubert. Aber oft ist es ja wirklich so, dass man mit so einem Schritt schon mal erste Hilfe leisten kann, damit die Produktion einfach weitergeht.
Gibt es dann auch
Genau.
für
Klarer
also.
Vorteil vielleicht noch ergänzend ist natürlich auch, dass wir die Möglichkeit haben, remote auf die Anlagen zuzugreifen. Das heißt, es ist nicht zwingend notwendig, immer einen Servicetechniker zu entsenden, der dann auch nach der Gewährleistungszeit ja auch den Kunden Geld kostet. Hier schalten wir uns auf die Anlage drauf und probieren dann über Fernwartung letztendlich zu helfen. Ne? Wenn ein kleiner Sensor mal nachgestellt werden muss oder, braucht sich keiner 4, 5 Stunden ins Auto setzen und den Kunden unnötig Geld kosten. Ne?
Sehr gut. Jetzt haben wir natürlich in dem Titel Inline Road to EFX, die EFX, die Messe in Stuttgart, das Event in Stuttgart, muss man es ja richtig sagen, das vom 6. bis 8. vom 6. bis 8. Oktober auf der Messe Stuttgart stattfindet. Markus, ich habe schon gehört von euch, ihr nutzt das die EFX-Konzept hauptsächlich oder ihr nutzt vor allem die Möglichkeit zum Netzwerken. Wie darf ich mir das vorstellen und mit welchen Themen kann ich zu SEHO auf der EFX kommen?
Ja gut, letztendlich sind wir themenmäßig für alles da. Das heißt, wir können über das Löten sprechen, wir können über Inspektionssysteme sprechen, wir können über Software-Tools sprechen, wir können über Technologiepartnerschaften sprechen, ist auch ein wichtiges Thema. Wir können mit Hochschulen ins Gespräch gehen, mit Universitäten, wo zum Beispiel unser Dr. Andreas Reinhardt sehr aktiv ist, was Entwicklungsprojekte angeht. Für mich ist wichtig ein Austausch mit Anwendern, für mich ist wichtig ein Austausch mit Geschäftsführern. Das sind so die Personen, die wir treffen wollen. Natürlich wäre es interessant, auch den ein oder anderen Lead ausfüllen zu können. Und ja, einfach mal schauen, wie gesagt, die SMT, ich habe es jahrelang mitbekommen, ist gestorben. Ich hoffe sehr, dass wir mit der AFX eine neue Plattform finden, um hier wieder starten zu können. Und ja, das ist so der Hintergrund.
Aber Markus, wenn man jetzt ganz ehrlich und offen spricht, was sind so deine Erwartungen an die EFX und was müsst ihr aus seiner Sicht leisten, damit ihr beim nächsten Mal in 2 Jahren wieder dabei seid?
Ja gut, das Ziel ist auf jeden Fall, Referenzen und Partnerschaften aufzubauen. Letztendlich sollte natürlich der ein oder andere Lead, ich habe es gerade schon angesprochen, rüberkommen. Die Besucherzahl ist für mich natürlich auch sehr, sehr wichtig. Also die Firma SEHO beziehungsweise wir im Vertrieb besuchen ja auch viele kleinere Technologietage. Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn man sich irgendwo täglich oder einen Tag lang die Beine in den Bauch steht. Ich bin aber guter Dinge, dass das mit der EFX eine ganz tolle Nummer wird. Wir sind alle gespannt. Also wir sitzen ja in Wertheim im Bermuda-Dreieck der Löttechnik, sage ich mal. Und auch die Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten und auch die anderen Anbieter sind natürlich sehr gespannt, was die EFX im Oktober letztendlich bringen wird. Ne?
Ich glaube, mit Beinen in den Bauch stellen wird es bei der EFX ehrlich gesagt nicht so viel. Ich habe mir das Programm reingeguckt. Also ich glaube, da ist so viel geboten. Da muss man allein schon programmseitig, glaube ich, hat man da einiges einzuplanen, wenn man hingeht. Aber natürlich die Gespräche am Stand und die Fachthemen sind natürlich das Wichtigste.
Das ist klar, ja.
Philipp Markus, von meiner Seite herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr Zeit genommen habt für unseren Podcast. Es war natürlich für mich auch wirklich sehr viel Neues dabei. Thema Automatisierung und Elektronikfertigung ist genauso wichtig, wie es vielleicht als Trend so auch in der Branche aufgefasst wird. Liebe Zuhörer, ich sage euch, Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei wart und hoffe, euch auch wieder bei der nächsten Podcast-Folge der EPP begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute und Philipp Markus, von euch natürlich noch ein herzliches Dankeschön fürs Dabeisein.